Industrieunternehmen müssen sich Gedanken machen, wie sie künftig weniger Emissionen ausstoßen, also möglichst klimaneutral produzieren. Wasserstoff wird dabei häufig als gute Option gesehen. Wenn wir über den Einsatz von Wasserstoff in der Industrie sprechen, geht es aber häufig nur um die ganz großen Abnehmer, wie zum Beispiel die Stahlindustrie, also um Großunternehmen. Doch schauen wir mal auf die vielen mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Schließlich arbeitet sogar jeder zweite Deutsche bei einem kleinen oder mittleren Unternehmen. Grund genug, dass wir heute einmal den Blick auf die vielen mittelständischen Unternehmen richten, insbesondere auf die produzierende Industrie. Wie wird dort denn der künftige Einsatz von Wasserstoff gesehen? Darüber spreche ich heute mit unserem TÜV Nord Energieexperten Silvio Konrad in der neuen Folge unseres Podcasts Energieschub aus dem Newsroom der TÜV Nord Group. Ja, Silvio, es sind turbulente Zeiten. Das Ampel-Aus ist noch recht frisch. Alle sortieren jetzt die Lage und schauen, was es für ihre konkreten Projekte bedeutet. Wie bewertest du die Lage? Hat das Ampel-Aus einen großen Effekt auf den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft?
Gute Frage. Zunächst mal, die Rahmenbedingungen haben sich nicht geändert. Wir haben eine nationale Wasserstoffstrategie. Es gibt den European Green Deal, den Delegierten Rechtsakt. Die Bundesnetzagentur hat vor wenigen Wochen die Freigabe gegeben für den Antrag der Ferngasnetzbetreiber zum Wasserstoffkernnetz. Das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz, das im Juni von der Bundesregierung verabschiedet wurde und auch im Juli schon im Bundesrat beraten wurde, ist jetzt in der parlamentarischen Befassung, ist noch nicht verabschiedet, ist noch kein Gesetz geworden. Also da sagen wir, sind die Rahmenbedingungen erstmal klar oder weiterhin in der Beratung und Bearbeitung. Wir werden die Situation weiter aufmerksam beobachten, aber aus meiner Sicht hat sich jetzt erstmal der Rahmen für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft nicht grundlegend geändert.
Dann schauen wir doch auf das, was jetzt ohne Zweifel weiterläuft, nämlich das, was unsere vielen Mittelständler im Land tun, um klimaneutral zu werden. Wie sind denn dort die Wege eigentlich? Wie ist dein Eindruck? Ist Wasserstoff auch für diese Unternehmen eine Option?
Ja, ganz klar. Und ich bin dir, Annika, und auch unserem Hydrohub-Team sehr dankbar dafür, dass wir nach den vergangenen Podcast-Folgen, wo wir stark auf große Unternehmen, Produzenten und Verbraucher als wichtige Treiber für den Markthochlauf geschaut haben, heute mal den Blick auf die mittelständischen Unternehmen werfen. Kleine und mittlere Unternehmen, die sogenannten KMUs, das sind aus meiner Sicht Innovationstreiber, in denen Technologie nicht nur entwickelt wird, sondern dann auch angewendet wird, vielleicht auch exportiert wird. Von daher ist gerade für Unternehmen in dieser Größenordnung der Weg in die Klimaneutralität sehr, sehr wichtig. Und das ist auch ein wesentliches Element und ein Ziel der nationalen Wasserstoffstrategie, diesen Unternehmen Aufmerksamkeit zu schenken, weil wir wollen in diesem Bereich, in dem die Unternehmen tätig sind, auch international Technologieführer werden. Wenn ich mir ein mittelständisches Unternehmen heute anschaue, dann ist ein erster Schritt eigentlich eine technologieoffene Analyse der eigenen Bedarfe, der eigenen Prozesse. Und da müssen wir uns ein bisschen lösen von dem früher doch sehr wichtigen Dominant Design, also der bisher üblichen Denkweise, dass wir beispielsweise Wärme als ein Resultat von Verbrennungsprozessen von Öl oder Gas verstehen und unsere Prozesse darauf ausrichten. Wenn wir uns davon lösen, dann können wir auch andere, neue Technologien freier und unvoreingenommener bewerten, ob das Wärmepumpen sind oder ob das die Geothermie ist oder ob es die Induktion ist. Und Wasserstoff kann dabei ein Weg zur Klimaneutralität sein, wenn die Prozesse geeignet sind, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, wie beispielsweise die Infrastruktur. Und darüber sprechen wir, glaube ich, gleich noch. Wir stehen deshalb heute an einem Punkt, an dem die richtungsweisenden Strategien, ich habe es gerade schon erwähnt, wie die nationale Wasserstoffstrategie in Deutschland oder der European Green Deal, in konkrete Standards, in Regulatorik, in Richtlinien übersetzt werden müssen. Und die Ausgestaltung dieser Regularien, dieser Richtlinien zusammen mit den im Aufbau befindlichen Wasserstofflieferketten ist gerade für diese kleinen und mittleren Unternehmen sehr, sehr herausfordernd. Weil für Unternehmen jeder Größe und gerade auch dieser Größe sind immer noch Unklarheiten, sind immer noch Unwägbarkeiten da. Das betrifft verlässliche Preisprognosen und es betrifft insbesondere auch Versorgungsstrukturen.
Aber ganz konkret dann mal drauf geschaut, welche Optionen hat denn ein mittelständisches Unternehmen, um an Wasserstoff zu kommen?
Da gibt es prinzipiell vier Wege, über die Unternehmen Wasserstoff beziehen können, über die man die Unternehmen versorgen kann. Das ist erstens mal die leitungsgebundene Versorgung. Also beispielsweise ein Anschluss an das geplante Wasserstoffkernnetz oder die Weiterverteilung über lokale Verteilnetze. Das wäre die erste Variante. Die zweite Variante ist, ich baue mir lokalen Elektrolyseur auf und produziere selber Wasserstoff. Der dritte Weg ist eine Versorgung über sogenannte Trailer, also ein LKW mit riesigen Gasflaschen da drauf. Und der vierte Weg, das wäre auch ein prinzipieller Weg, man nimmt das Wasserstoffderivat Ammoniak, das leichter zu transportieren ist, aber das wird für einen Großteil der KMUs, der kleinen und mittelständischen Unternehmen, eher nicht in Frage kommen, weil die Anlieferung als Gefahrgut doch sehr herausfordernd ist.
Mhm. Dann schauen wir uns doch diese vier Wege mal konkreter an. Das Wasserstoffkernnetz, das du als erstes genannt hast, das soll ja deutschlandweit die wesentlichen Produktions-, Import- und Verbrauchspunkte für Wasserstoff verbinden. Vor kurzem, du hast es eben schon erwähnt, haben die Fernleitungsbetreiber dafür die Genehmigung erhalten. Es kann jetzt also losgehen mit Umrüstung und Neubau. Schon in den nächsten 8 Jahren soll es sogar Stück für Stück schon in Betrieb gehen. Viele mittelständische Unternehmen sind aber tatsächlich gar nicht dort angesiedelt, wo das Wasserstoffkernnetz geplant ist, sondern ganz dezentral in den Regionen. Wie können Sie dort denn künftig an Wasserstoff kommen?
Klar, das Wasserstoffkernnetz ist geplant, um angemeldete große Einspeisepunkte, Elektrolyseure, mehrere hundert Megawatt, Gigawatt oder Importterminals, LNG-Importterminals, die Wasserstoff-ready sind oder Pipelines aus den umgebenden Ländern, die uns versorgen, mit den großen Industriezentren in Deutschland zu verbinden. Und Unternehmen, die in diesen Zentren liegen, die können von einem Anschluss profitieren. Da gibt es auch Korridore, die um diese Leitungen herum des Wasserstoffkernnetzes betrachtet werden. Je nach Ansatz sind die so 1 bis 20 Kilometer um dieses Wasserstoffkernnetz herum. Und im Kernnetz dicht geplante Gebiete, wie beispielsweise Nordrhein-Westfalen, fallen auch zu großen Teilen in solche weiten Korridore. Aber unabhängig davon, von der genauen Entfernung zum Kernnetz, muss der Wasserstoff ja auf das Werksgelände des Unternehmens. Und dafür sind aktuell die für Erdgas heute genutzten dichten Verteilnetze voran. Die genaue Rolle in der Wasserstoffinfrastruktur der Verteilnetze ist aber noch nicht genau geklärt. Die Verbände wie beispielsweise der DVGW beschreiben Möglichkeiten, Verteilnetze auf Wasserstoff umzurüsten. Und wenn du über das Thema Dezentralität sprichst, kann ich darauf verweisen, dass an einer dieser Studien zur Ausgestaltung Fachleute unserer DMT Energy Engineers mitgewirkt haben, indem sie die Bedeutung der Wirtschaftsbranchen, die konkret künftig Wasserstoff einsetzen können, um klimaneutral zu werden, anhand der Beschäftigtenzahlen auf Landkreisebene mal dargestellt haben. Und da sieht man, ich habe es eben schon erwähnt, es gibt gut versorgte Schwerpunkte, Regionen in Nordrhein-Westfalen, aber es gibt auch auf der Landkarte Lücken, insbesondere wenn ich mir Bayern und Baden-Württemberg anschaue. Fazit ist also, nach dem aktuellen Stand werden wir ein wirklich bedarfsgerechtes Verteilnetz zum Anschluss der Unternehmen an das Wasserstoffkernnetz brauchen. Das können einzelne Leitungen sein, aber das können auch Netzgebiete sein.
Kurze Zwischenfrage. Wenn wir jetzt das Erdgasverteilnetz umstellen, kann denn das Netz eigentlich nur entweder oder, also Erdgas oder Wasserstoff, oder muss man sich festlegen oder geht auch beides?
Das ist eine gute Frage. Für die Fernleitungen, also für das Kernnetz, ist es davon abhängig, ob das ein oder mehrsträngige Pipelines sind. Das Netz ist so geplant, dass es in der Übergangszeit bis in die 2040er Jahre hinein beides möglich sein wird. Deswegen nennt man ja es auch das Kernnetz, also eine erste Verbindung, um diese Erzeugung und Nutzungsschwerpunkte auch miteinander zu verbinden, das im späteren Verlauf weiter ausgebaut werden kann. Wenn ich mir aber das Verteilnetz anschaue, also da, wo es dann auch um die Versorgung der Unternehmen in der Fläche geht, da heißt es aus meiner Sicht nur eins von beiden. Das ist genauso wie bei der Umstellung, wie wir es im Erdgasbereich gehabt haben in den letzten Jahren, von diesem Low-Caloric auf das High-Caloric-Gas, also von L-Gas auf H-Gas. Man muss dazu wissen, Erdgas ist ein Naturprodukt, hat einen schwankenden Energiegehalt, abhängig da, wo es gefördert ist. In Deutschland war viele Jahre lang das sogenannte L-Gas im Netz, das unter anderem aus den Niederlanden kam. Da die Förderung dort aber eingestellt worden ist, wird das Gas auch in den Netzen in Deutschland umgestellt. Das haben wir beispielsweise in Niedersachsen, in Hannover in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Da sind die Netzbetreiber im letzten Jahr an jeder Gastherme gewesen und haben geprüft, ob die jeweilige Gastherme das auch kann.
Spannend, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Das war ja dann wirklich auch ein Erfahrungswert, ne? Wie man mit so Umrüstungen umgeht.
Aber das hat die Verteilnetzbetreiber viel Zeit, viel Geld gekostet. Das ist über viele Jahre gelaufen, aber wie du schon sagst, eher im Hintergrund. Ja. Mhm. Aber zeigt nochmal die Auswirkungen. Wenn man dieses Netz in Zukunft auch für Wasserstoff nutzen will, hat man genauso entsprechende Umstellungsprozesse zu absolvieren.
Umso wichtiger, das auch mittel- und langfristig zu planen. Schauen wir mal auf die zweite Option, Elektrolyse. Man kann seinen Wasserstoff also auch selbst produzieren, klar. Aber rechnet sich das denn, sich als Unternehmen einen eigenen kleinen Elektrolyseur auf den Parkplatz zu stellen?
Ja, auch ein guter Punkt. wie immer bei Entscheidungen muss man die Kriterien gewichten und abhängig von der Gewichtung kann jedes Unternehmen für sich dann auch ableiten, ist eine Eigenproduktion sinnvoll, ist es wirtschaftlich, ist es heute oder auch in Zukunft wirtschaftlich. Eine Kollegin von DMT Energy Engineers, ich habe das eben schon mal erwähnt, ein Teil der TÜV Nord Gruppe, die haben sich so ein Beispiel mal angeschaut, haben das gerechnet und konnten Folgendes zeigen. Ein Unternehmen mit überschaubaren Bedarfen und einer vorhandenen Photovoltaikanlage. Für das Unternehmen kann die Eigenerzeugung deutlich günstiger sein als eine Belieferung über Trailer, also große Gasflaschen auf einem LKW. Wir sprechen da über Preisdifferenzen zwischen 70 Euro pro Kilogramm bei einer Trailerbelieferung und 12, 13 Euro bei einer Eigenproduktion. Die wichtigsten Einflussfaktoren für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einer solchen Entscheidung ist die Anzahl der Volllaststunden, die so ein Elektrolyseur läuft, die Investitionskosten, natürlich auch die Betriebskosten, die Nutzungsdauer und der prognostizierte Strompreis. Die genaue Auslegung des Elektrolyseurs nach diesen Faktoren bestimmt also dessen Wirtschaftlichkeit. Aber da kann man natürlich auch darüber nachdenken, dass es nicht nur ein Unternehmen macht, das in einem Industriegebiet liegt, sondern man kann das auch ein Stück weit als Cluster betrachten. Man kann überlegen, ob es regionale Zusammenschlüsse dann auch von Unternehmen gibt, die sich gemeinsam wirtschaftlich mit Wasserstoff über eine Eigenproduktion versorgen können.
Auf diese regionalen Zusammenschlüsse müssen wir auf jeden Fall nochmal zurückkommen, denn da geht ja jetzt auch einiges los. Aber vorher wollte ich nochmal auf unsere Optionen wieder schauen, denn wir haben ja noch die dritte Option, die sogenannte Trailerversorgung, also mit dem LKW. Da frage ich mich ja doch, macht es denn fürs Klima überhaupt Sinn, dass man den Wasserstoff über die Straße transportiert?
Ja, wenn man ein bisschen unterwegs ist, dann sieht man häufig diese LKWs von Air Liquide oder von Linde. Also Trailerversorgung ist heute schon eine klassische Versorgungsoption für Firmen mit geringeren Bedarfen, die Wasserstoff einsetzen als technisches Gas, als Schutzgas oder andere Gase oder Mittel, also chemische Rohstoffe wie Stickstoff oder Säuren. Da spielt natürlich auch ganz immens rein, dass für die Zukunft die Dekarbonisierung des Lieferverkehrs durch alternative Antriebe natürlich auch ein wesentliches Element der Dekarbonisierung ist. Wir sprechen also über elektrisch oder brennstoffzellengetriebene LKWs. Aktuell ist es noch eine Herausforderung, weil Gefahrstoffe und Wasserstoff und Derivate wie Ammoniak gehören dazu, nicht von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben transportiert werden dürfen. Da kommen Themen rein wie eine Ausfallwahrscheinlichkeit, Pannenhilfe, Explosionsgefährdung. Alles Punkte, die lösbar sind, die unsere Experten aus dem Bereich Mobilität auch untersuchen. Aber die Anpassung der Regulatorik steht in dem Zusammenhang noch aus.
Gut, wir haben uns jetzt also die Option angeschaut. Ich bin jetzt also ein mittelständisches Unternehmen und stehe vor der Frage, wie mache ich das denn jetzt? Schaue ich, ob hier eine Leitung hinkommt? Setze ich auf Trailerversorgung, kaufe ich mir einen eigenen Elektrolyseur. Wonach entscheidet sich das denn? Also was sind denn so die Optionen, was spricht wofür?
Das ist ganz stark in der Entscheidungsfindung abhängig von den Bedürfnissen, von den konkreten Anforderungen des einzelnen Unternehmens. Und da gibt es 3-4 Kriterien, die einfach wichtig sind. Ich nenne die mal der Reihe nach. Man muss ganz klar auf den Preis schauen, eine Preisprognose haben. Trailerversorgung, das haben wir gerade schon diskutiert, die ist sehr teuer. Elektrolyse muss man langfristig planen, eine Versorgung über das Kernnetz, das ist abhängig natürlich auch von der Preisgestaltung, von der Preisentwicklung in den internationalen Märkten. Das zweite Thema ist Verfügbarkeit und Kapazität. Elektrolyse kann man lokal planen und auslegen. Wir haben gelernt, Wasserstoff, Kernnetz ist eher etwas für höhere Bedarfe, da wird den Anschluss auch nicht überall gegeben sein. Hingegen ein Trailer macht wieder Vorteile, wenn ich geringere, überschaubare Bedarfe habe. Und der letzte, der vierte Aspekt oder dritte Aspekt ist natürlich die zeitliche Komponente, die Realisierung. Wann gehe ich an dieses Thema ran? Ein Trailer ist heute verfügbar. Elektrolyse, da brauche ich einen Vorlauf von 1 bis 2 Jahre, um die Komponenten zu beschaffen, um die Genehmigungen zu bekommen. Das Kernnetz wird in den 2030er Jahren verfügbar sein. Also all diese 3 Punkte, die muss man in so eine Entscheidung einbeziehen. Die Gewichtung der Kriterien und damit das Ergebnis der Entscheidung ist also vom Unternehmen, Standort, den Produkten, Prozessen und der Infrastruktur abhängig.
Und Produkte und Prozesse sind auch ein ganz wichtiges Stichwort, denn das ist ja gar nicht die eine Lösung für alles. Sondern wenn wir da mal genauer drauf schauen, für welche Unternehmen oder für welche Art der Produktion würde es sich denn gerade bei den mittelständischen Industrieunternehmen anbieten, auf Wasserstoff umzustellen und was sind die Alternativen?
Wenn wir über solche Gase, fossile oder künftig saubere Gase reden, dann sehen wir, dass sie klar eingesetzt werden, um Prozesswärme zu erzeugen, die in vielen Industrien gebraucht wird, um zu trocknen, zu brennen, zu schmelzen, zu desinfizieren. Und diese Prozesswärme macht circa 2/3 des gesamten Energiebedarfs in der deutschen Industrie aus. Wenn ich also mir die Hebel anschaue, um diese Bereiche zu dekarbonisieren, dann sind es wieder mehrere Punkte. Ich kann das über Effizienzsteigerung machen, leistungsfähige Wärmepumpen wäre sowas oder die Nutzung von prozessbedingter Abwärme. Ich kann es über erneuerbare Wärmequellen machen, zum Beispiel Solarthermie oder Geothermie. Ich kann es auch über erneuerbare Strom machen, also eine direkte Elektrifizierung von entsprechenden Prozessen. Oder ich kann alternative Energieträger wie grünen Wasserstoff oder grünen Ammoniak einsetzen. Wasserstoff wird dabei in den Anwendungen, denke ich mal, vorrangig eingesetzt werden, wo es vergleichsweise wenig Prozessanpassung bedarf, um beispielsweise von fossilem Erdgas auf künftig grünen, sauberen Wasserstoff umzustellen. Das Problem ist nur, Wasserstoff ist heute noch sehr teuer und auch noch nicht in der notwendigen Menge vorhanden. Deswegen sind die wichtigsten Anforderungen oder Anwendungen, in denen Wasserstoff künftig eingesetzt wird, wahrscheinlich die, in denen besonders hohe Temperaturen nötig sind, die man anders nicht auch mit Elektrifizierung nicht hinbekommen kann, wo elektrische Heizungen kaum oder schwer die entsprechenden Parameter erreichen werden. Beispiele, die wir dafür sehen, sind die Glasherstellung, die Verarbeitung von Metallen oder auch die Zementproduktion.
Und wenn ein Unternehmen jetzt schon mit Erdgas produziert, wenn ich jetzt mal kurz drüber nachdenke, Erdgas und Wasserstoff könnten ja prinzipiell miteinander gemischt werden. Wäre es denn für ein Unternehmen sinnvoll, auch erstmal nur wenig Wasserstoff beizumischen, um die Emissionen zu reduzieren, wenn es davon so wenig gibt?
Ja, du hast recht, diese Mischung, dieses Blending, das ist möglich. Aber wenn das erklärte Ziel des Unternehmens ist, die Emissionen nachhaltig und auch deutlich zu reduzieren, dann ist das eher keine Option. Warum? Wasserstoff hat eine geringere volumetrische Energiedichte als Erdgas. Das bedeutet, dass ich pro Kubikmeter Gas beim Wasserstoff, es ist halt einfach mal so, nur 1/3 der Energie verfügbar habe. Das bedeutet, dass der Klimavorteil, es geht ja um das Thema Nachhaltigkeit und deutliche Reduktion von Emissionen, beim Einsatz von Wasserstoff erst bei sehr hohen Beimischungen trägt. Technisch verändern sich die Anforderungen an das Material oder die Explosionssicherheit beim Einsatz von Wasserstoff natürlich auch. Und da sind die Anpassungen bereits an einem Anteil von ca. 30% Wasserstoff die gleichen wie bei einer kompletten Umrüstung auf 100%. Deswegen sind aus unserer Sicht Zwischenschritte nicht sinnvoll. Deswegen sollten Unternehmen besser direkt und komplett umrüsten.
Dann kommen wir jetzt nochmal auf diese regionalen Zusammenschlüsse zurück. Du sagtest vorhin, es sei durchaus sinnvoll für Unternehmen, sich mit anderen Unternehmen in der Region zusammenzutun, um den Bedarf an Wasserstoff gemeinsam zu decken. Kannst du vielleicht 1-2 konkrete Beispiele nennen, wo so etwas jetzt schon passiert?
Ja, kann ich gern tun, weil in unserem Beratungsgeschäft unterstützen wir eine Vielzahl von Kunden in Regionen, in konsortialen Zusammenschlüssen oder in Arbeitsgemeinschaften entlang dieser Wasserstoff-Wertschöpfungskette. Da könnte ich jetzt eine ganze Zahl nennen, aber ich will eins herausgreifen, nämlich das Projekt Hydronet im Sauerland. Das ist ein Verbundprojekt, das jetzt im Oktober gestartet worden ist. Dieses Projekt Hydronet Sauerland wird zeigen und soll zeigen, dass der industrielle Mittelstand, und das diskutieren wir ja gerade, nachhaltig mit Wasserstoff versorgt werden kann und diesen beispielsweise für die Erzeugung von Prozesswärme nutzen kann. Das Ziel dieses Projektes erklärt, ist eine komplette Region zu einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft, konkret im Sauerland, zu transformieren. Und dazu vereint dieses Projekt Hydronet regionale Akteure entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Also angefangen von der Gewinnung, von der Produktion von Wasserstoff vor Ort, über die Infrastruktur für die Verteilung oder die Speicherung des grünen Wasserstoffs bis hin zur industriellen Transformation und Nutzung des Wasserstoffs in vielfältigen Prozessen. Ich komme gleich nochmal drauf. Sehen wir dort eine Vernetzung von regionalen Akteuren. Und wir arbeiten in diesem Projekt auch mit, insbesondere wenn es um Themen geht, der Herkunftsnachweise, der Zertifizierung. Das sind wichtige Themen, bei denen wir unser Know-how als TÜV Nord Group auch einbringen können. Im Fokus nochmal, wenn ich mir die regionalen Akteure anschaue, die in diesem Projekt sich zusammengeschlossen haben, dann sind das auch kleine und mittelständische Unternehmen der Metallproduktion, der Verarbeitung, Automobilzulieferer sind dabei, Papierhersteller und Unternehmen aus dem Bereich der Mobilität und auch der Wasseraufbereitung. Konkret ist es ein Konsortium aus 21 lokalen Industrieunternehmen, viele davon aus dem industriellen Mittelstand in Zusammenarbeit, aber auch mit lokal angesiedelten Forschungsinstitutionen. Und dieses Projekt wird gefördert. Der Bescheid ist jetzt im Oktober ausgefertigt worden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit insgesamt 18 Millionen Euro angelegt und ausgelegt über einen Zeitraum von insgesamt 5 Jahren.
Da wird sich ja garantiert auch einiges dann bewegen. Sehr spannend, das im Sauerland einmal so im Kleinen durchzuexerzieren, ne? Wie das von der Erzeugung über die Produktion, über die Verteilung und Nutzung funktionieren wird. Ja. Wenn wir jetzt mal das Fazit ziehen von dem, was wir heute besprochen haben. Was mache ich denn jetzt als mittelständisches Unternehmen? Abwarten, dass sich alles klärt, funktioniert ja nicht, wenn ich früher oder später eine neue Anlage brauche und die dann 20 Jahre läuft. Ich also definitiv Richtung Klimaneutralität denken muss. Und der CO2-Preis wird ja auch weiter steigen. Andererseits sind auch noch nicht alle Technologien verfügbar und mit der Infrastruktur hapert es auch noch. Was würdest du empfehlen, Silvio?
Es ist nötig und es ist angeraten, sich heute, jetzt mit den eigenen Bedürfnissen und Optionen zu beschäftigen. Und ich denke, wir haben einige der Kriterien betrachten können. Dazu gehören aber unterschiedliche Schritte. Man analysiert die eigenen Prozesse, man schaut, welche Voraussetzungen sind gegeben, welcher Dekarbonisierungsweg ist möglich und tragbar, welche Versorgungswege gibt es und im Fall von Wasserstoff, welche Optionen habe ich? Welche Einflussfaktoren muss ich berücksichtigen? Wir haben über Preis, wir haben über Verfügbarkeit, über Kapazitäten gesprochen. Die zeitliche Realisierung ist natürlich auch sehr wichtig. Und jedes Unternehmen muss für sich dann auch im ganz konkreten Fall schauen, wie werden diese Parameter gewichtet? Wie wichtig ist vor allem der zeitliche Aspekt? Wie schnell muss ich dekarbonisieren? Wie schnell will ich dekarbonisieren? Und ein zweiter wichtiger Punkt, ich denke, das ist auch klar geworden aus der Diskussion, dieses Schritt muss nicht jedes Unternehmen alleine für sich realisieren. Da kann man sich Partner suchen, da kann man in Arbeitsgemeinschaften reingehen, da kann man Konsortien in der direkten Umgebung, in der Nachbarschaft auch bilden, um sich dort auch entsprechend zu vernetzen. Und mein Fazit, angefangen auch von dem Thema, was wir eingangs besprochen haben, nationale Wasserstoffstrategie, European Green Deal, wenn wir diese großen Strategien umsetzen wollen, wenn wir die auf die lokale Ebene bringen wollen, dann ist es eine Hürde, die die Wasserstoffwirtschaft nehmen muss. Und dabei kommt den kleinen und mittelständischen Unternehmen, die engagiert sind, die Innovationen treiben und realisieren wollen, die einen Schritt vorangehen wollen beim Klimaschutz, eine ganz große, immense Bedeutung bei.
Ja, dabei wünschen wir allen Unternehmen des industriellen Mittelstands viel Erfolg und natürlich unterstützen unsere Expertinnen und Experten der TÜV Nord Group da gerne. Das war jetzt nochmal der kleine Werbeblock. Vielen Dank für die Einblicke, Silvio. Wir haben ein Fazit gezogen, wie kann es jetzt weitergehen und werden noch viele spannende Entwicklungen sehen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Annika. Bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank.